Einen schönen guten Tag, mein Name ist Chris Lohner. Ich bin am 10. Juli 1943 in Wien geboren. Und was bin ich? Ich bin viele.
Willkommen bei Lebende Legenden. In diesem Podcast stellen wir keine Fragen, wir hören zu. Denn hier erzählen Menschen über 75 ihr Leben in ihren eigenen Worten. Von Liebe und Erfolgen, von Entscheidungen und Brüchen. Von dem, was sie falsch gemacht haben und was doch richtig war. Was sie gelernt haben und was sie noch vorhaben. Eine Legende, ein Monat, 4 Folgen, jeden Donnerstag. In der 2. Folge spricht Chris Lohner, Moderatorin, Schauspielerin und Schriftstellerin, die wohl bekannteste Stimme Österreichs. Über ein Schuljahr in den USA, über ihre Jahre als Model in den 60ern, über ihre ersten Lieben. Und am Anfang erzählt sie uns, wie sie in die Pubertät kam. Lebende Legenden. Für alle, die hören, was bleibt.
Also ich glaube, wir waren alle sehr spät dran. Wir waren ja dünne, kleine Gespenster, unterernährt. Und ich war ja in einer Bubenschule im 4. Bezirk in der Waltergasse, weil ja viele Schulen ausgebombt waren und es gab auch zu wenig Lehrer. Und da hat man ihn zusammengezogen, Mädchenschulen und Bubenschulen. Und ich war in der Waltergasse in einer Bubenschule. Also wir waren vielleicht 2 Mädchenklassen oder vielleicht sogar nur eine, ich weiß das gar nicht mehr. Dort habe ich neben den wichtigen Dingen fürs Leben natürlich auch raufen gelernt. Als ich dann in die reine Mädchenschule kam, in den 10. Bezirk, in die Lahrbergstraße, die kein Gymnasium mehr ist, das war ein MRG, ein Mädchenrealgymnasium, musste ich mich schon etwas disziplinieren. Da habe ich halt dann, statt dass wir gerauft haben, habe ich halt ein Mädchen einen Zopf abgeschnitten oder so irgendwas. Und ja, dann haben wir halt angefangen, selber Kleider zu nähen, weil man sich ja nicht so viel leisten konnte. Ich habe dann auch schon in der Oberstufe ein bisschen Nachhilfe gegeben in den unteren Stufen. Und mit diesem Geld habe ich dann gewartet auf den Sommerschlussverkauf und habe Stoffe gekauft und habe dann selbst genäht. Und wir haben ja nicht viel Taschengeld bekommen. Und ich bin ja in die Schule gegangen, ins Gymnasium, wo vis-à-vis am Raimundplatz der Tichy war. Und da haben wir dann um 50 Groschen uns eine Kugel Eis gekauft und so. Also so hat das angefangen. Und so mit 15, 16 hat man sich dann auch ein bisschen schon koketter verhalten und geschaut, wie reagieren die Buben auf einen und so. Weil als kleines Kind hat mir nur interessiert, wie die Buben anders sind als wir zwischen den Beinen. Nicht? Und da sind wir dann, da war ich 7 und meine Schwester war 5, sind wir ins Kinderfreibad gegangen, so wie das ja damals gab in Wien, was ich eine tolle Institution fand, das hat ja nichts gekostet. Und da sind wir mit einem kleinen Buben, ein Freund von uns, und da sind wir zu dritt in die Garderobe und haben uns nackt ausgezogen und haben uns gegenseitig untersucht, um zu wissen, was da los ist. Und da waren wir schon sehr beeindruckt und erstaunt. Und ab da haben wir gewusst, uns macht niemand mehr was vor, nicht? Aber das hat mit Kokett noch nichts zu tun gehabt. Aber so mit 15, 16 hat man sich schon ein bisschen umgeschaut. Und hat dann vielleicht, was ja heute nicht denkbar wäre, da hat einem irgendein Bursch auf der Straße angesprochen und gesagt, darf ich dir für Eis einladen? Und dann gesagt, ja. Und das war eine schöne Zeit eigentlich. Die ganzen kleinen Diskotheken, die Mausefalle, die Hängematte in Wien, da durfte ich schon gehen, ich musste halt immer um 10 zu Hause sein. Aber da ist man überall hingegangen und hat getanzt und geflirtet. Sonst hat man sich eh nichts getraut, weil da gab es keine Pille damals. Also die Idee, das Damoklesschwert einer Schwangerschaft ist schon immer über uns geschwebt. Also hat man sich auch nichts getraut. Man hat sich alles Mögliche getraut, nur the last minute nicht. Also ich bin aufgewachsen mit Boogie-Woogie und Rock'n'Roll. Das war unseres. Da gab es den Mondscheinkeller in der Neubaugasse, da war nur Rock'n'Roll und Boogie-Woogie und Schlager eher weniger. Zu denen hat man nicht getanzt. Eher, ja, natürlich schon auch so, was man damals genannt hat, den Lamour-Hatscher. nicht so diese ganzen Slow, wo man so auf Tuchfühlung gegangen ist. Aber wir wollten ja tanzen, wir wollten uns ja bewegen. Uns hat das Spaß gemacht.
Nach der Matura geht Chris Lohner für ein Schuljahr in die USA. Sie erhält ein Stipendium des American Field Service und kommt zunächst nach New York, bevor sie dann in eine Gastfamilie in einem kleinen Ort in Michigan untergebracht wird. Dieses Jahr wird prägend für ihr weiteres Leben.
Ja, es war so, dass in der Schule bekannt wurde, so zwischen 17 und 18, dass es American Field Service Stipendien gibt. Und ich habe mich für Amerika sehr interessiert. Ich komme aus einer Zeit, wo man Brieffreunde hatte. Ich hatte eine Brieffreundin in Indien und eine in Amerika und eine in England. Und für Amerika habe ich mich besonders interessiert. Und als ich gehört habe, dass es eben ein Stipendium gäbe vom American Field Service, das von Stephen Galati ins Leben gerufen wurde und eigentlich aus der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg entstanden ist, Field Service hieß, Männer vom Lazarett auf Erholung zu bringen und so weiter, habe ich meine Eltern gelöchert, ich möchte mich dafür bewerben. Und das habe ich dann auch gemacht und ich wurde dann auch genommen für dieses eine Jahr in Amerika. Habe aber natürlich vorher die Matura in Österreich gemacht und mit der Auflage, dass ich dort in Amerika die Matura noch einmal mache, habe ich auch gemacht. Ich bin damals mit einer viermotorigen Propellermaschine nach Amerika geflogen. Wir sind damals in Goose Bay gelandet, in Kanada, in einer Military Base, weil sich das Kerosin nicht ausgegangen wäre. Und dann bin ich weiter nach Detroit, also eben New York, da war ich 3 Wochen in New York. Und dann bin ich von New York mit dem Greyhound, ich weiß nicht wie viele Stunden, nach Detroit gefahren, wo ich dann abgeholt wurde von der Familie. Interessant für mich war, dass ich 3 Wochen in New York verbracht habe, bei einer jüdischen Familie auf Long Island. Und das war schon sehr spannend, weil wir haben am Freitag dann mit gefüllte Fisch und da wurde gefeiert und die waren auch sicher sehr reich, die hatten ein eigenes Kino und so weiter. Das war eine andere Welt. Das war ja unglaublich faszinierend. 3 Autos in der Garage und so weiter. In meiner Familie gab es keine Autos und es gab kein Wall-to-Wall-Carpet und Fernseher gab es auch nicht. Und man hat sich ja wünschen dürfen, wo man hin wollte. Natürlich wollte ich nach Kalifornien. Ich wollte ans Meer. Ich wollte nach Kalifornien unbedingt. Aber man konnte sich nur was wünschen. Und dann wurde man halt eingeteilt. Ich bin sehr froh, dass ich das erlebt habe, denn dieses Jahr war eigentlich mein wichtigstes Jahr für meine persönliche Entwicklung, weil ich bin in diesem kleinen Ort mit allen Farben der Welt in die Schule gegangen. Und sowas prägt unglaublich, weil das war ein altes Indianerdorf, ein ehemaliges, früher. Es heißt, in Michigan gibt es ja auch ganz viele indianische Namen, Kalamazoo, Otsego, Saginaw und so weiter. Und das war für mich schon sehr wichtig. Es war auch sehr wichtig für meine Disziplin, denn ich habe als 4. Kind bei einer Familie gelebt. Ich konnte mir aber nicht aufhören wie das Kind zu Hause, sondern ich musste mich sehr wohl unterordnen und ich musste sehr wohl mich auch dementsprechend einfügen oder auch benehmen. Man beginnt an sich zu arbeiten und man wird erwachsen. Ich habe dann auch angefangen in der Schule mit Schauspiel bereits, habe dann auch noch einen Wettbewerb gewonnen als Ausländerin bei einem Forensic-Geschichte mit einem Gedicht von Robert Frost, kann ich mich noch gut erinnern. Es war ein sehr prägendes Jahr und ich habe immer noch Kontakt mit einer Schulkollegin von dort. Dass ich dann, als ich nach Österreich zurückkam, also Anfang fand ich natürlich alles viel besser drüben, sozusagen, aber das hat dann wieder gekippt, weil es einfach eine andere Szene hier war, ein anderes kulturelles Leben und weil ich wieder in der Großstadt war. Ich bin einfach ein Großstadtkind, ich bin in der Großstadt aufgewachsen. Bevor ich die Matura gemacht habe, hat mich ein Fotograf auf der Straße angesprochen. Und hat gesagt, also er würde gern Fotos von mir machen. Und ich war ganz empört und habe gesagt, also ich mache gerade die Matura und nein. Und ich meine, man darf nicht vergessen, 61 war Fotos von einem Mädchen machen, das war so Knockout aussehen für Kalender. Ne? Und den habe ich dann wieder getroffen, weil ich bin immer beim Heinrichshof in den 61er eingestiegen, um nach Hause zu fahren in den 5. Und dann habe ich ihn wieder getroffen mit seiner Frau und hat gesagt, melden Sie sich doch bei mir. Ich würde gern ein Foto von ihnen machen. Ich würde gern einfach Probeaufnahmen machen. Das habe ich dann meiner Mutter erzählt, dem Vater nicht. Und habe dann zu meiner Mutter gesagt, na ja, geh mit mir doch dorthin. Und unten am Eck gibt's immer noch die AIDA in der Operngasse. Und dann habe ich zu meiner Mutter gesagt, setz dich da hin und ich gehe da hinauf in dieses Atelier. Und wenn ich dann nach einer halben Stunde nicht da bin, rufst du die Polizei. Und ich kam da hinauf und es gab Kaffee und Kuchen und die Frau war da und die waren natürlich ungeschminkt, über keine Ahnung gehabt, das sind lauter schöne Mädchen, geschminkt, toll, die habe ich bewundert. Und dann irgendwann habe ich gesagt, meine Mutter sitzt da unten im Kaffeehaus. Und er hat gesagt, na, dann hol sie rauf. Und dann kam meine Mutter dazu und dann hat er Fotos gemacht und dann habe ich da ein Foto gemacht mit, weiß ich heute noch, mit einem Kofferradio. Und ich stand da im roten Petticoat mit meinem Kofferradio und das wurde genommen dann für Philips oder was immer das war. Und ich habe 500 Schilling dafür bekommen. Das war mein erster Auftrag. Und dann bin ich nach Amerika und dann haben wir korrespondiert. Ich blieb mit dem Fotografen in Kontakt, das war der Otto Thomann. Und der hat dann gesagt, dass ich zurückkomme aus Amerika, lass dich anschauen. Und dann habe ich mich anschauen lassen und wurde gefunden, ja, okay, ich habe sicher für dich Aufträge. Und nachdem ich ja Schauspiel studieren wollte und mein Vater gesagt hat, du kannst gern studieren, aber das unterstütze ich nicht, obwohl ich bei ihm in der Volkshochschule gespielt habe als Kind im Kammersaal und habe immer gesagt, das möchte ich werden, aber es wurde halt nicht so ernst genommen. Also ich habe meinen Mund gehalten und habe dann nur gesagt, das will ich machen. Und dann habe ich eben mit meinem Modelgeld, mit den Aufträgen, mein Schauspielstudium finanziert. Privat, weil das Reinhardt-Seminar war damals noch keine Hochschule und das hätte viel Geld gekostet, das konnte ich mir nicht leisten. Und so habe ich halt extern meine Prüfungen abgelegt und dann halt bei der Paritätischen Kommission, also da saßen doch die ganzen Theaterdirektoren bei meinen Prüfungen. Und die habe ich dann 65 abgelegt. Und das habe ich mit meinem Modelgeld finanziert. Mir hat das sehr viel Spaß gemacht. Ich war ja nur Fotomodell, wir haben ja damals nicht vorgeführt, das war ja streng getrennt. Wir haben ja auf die Mannequins runtergeschaut. Wir waren ja die Fotomodelle, die am Cover waren von Harper's Bazaar oder für Elle, eine Strecke Mode. Das war ja ganz was anderes. Mir hat das Spaß gemacht, weil es natürlich in die Schauspielerei hineinspielt. Nicht, man hat sich verkleidet, man hat sich irgendwie dargestellt mit einem Kleid so oder so oder so. Ich habe auch einige Werbefilme gemacht und ich bin dann, nachdem ich in Österreich schon so abfotografiert war und überall Plakate auch von mir hingen, habe ich mir gedacht, okay, ich habe meine Schauspielprüfung habe ich in der Tasche, mein Diplom. Ich gehe mir noch ein bisschen die Welt anschauen und bin mit meiner Fotomappe nach Zürich, habe gewusst, dort gibt es Agenturen und habe gedacht, ich mache da noch ein bisschen Geld verdienen und schau mal. Und das habe ich dann auch gemacht. Bin dahin mit meinem ersten kleinen Auto, einem ganz billigen Ding und mit 6.000 Schilling, das weiß ich heute noch, und habe mir gedacht, ich gehe in die Agentur. Und wenn die mich nehmen und ich kriege einen Job, dann bleibe ich. Und wenn ich nichts kriege und die 6.000 Schilling verbraucht sind, muss ich leider wieder zurück. Und das wollte ich natürlich nicht. Und dann bin ich in die Agentur, mich vorgestellt mit meinen Fotos, die natürlich dort noch sehr provinziell angeschaut wurden. Und die hat gesagt, ja, also die Fotos machen wir neu, die Fotomappe. Aber ja, als Typ, ja. Und dann, während ich dort war, und das war schon sehr witzig, hat ein Fotograf angerufen für eine Werbekampagne, ein Pärchen, Zigaretten. Und da hat die Agentin zu mir gesagt, fahr sofort zu dem Fotografen und stell dich vor. Und ich war 6 Wochen ausgebucht. Und ich habe mir dann ein Zimmer gefunden bei einer alten Dame am Ürtliberg. Bett, Schrank, Tisch. Und dort habe ich mich mal eingemietet fürs Erste. Und dann, sobald man natürlich dann ein neues Gesicht am Markt war, ist es losgegangen. Der Modelberuf unterscheidet sich von dem damals zu heute, also 1000%. Bei uns war es so, dass wenn man Pullover fotografiert hat, für eine Modefirma, die eben Pullover gemacht haben, dann musste man die Röcke bringen, den Schmuck, die Accessoires. Und man hat immer irgendwie ganz viel Gepäck mitgeschleppt. Das ist heute undenkbar. Heute kommen die Mädels mit der Handtasche und mit dem Ticket. Und wir mussten alles bringen. Also so am Anfang war das nicht so leicht, weil man die Dinge ja auch kaufen musste. Also am Anfang hat man ziemlich viel investiert. Und das hat sich dann langsam gelegt. Aber am Anfang war das einfach so. Und man war natürlich bestrebt, zu schauen, dass man in ein tolles Magazin kommt, in Elle oder in Harper's und so weiter. Und man war auch natürlich sehr froh, Neckermann, die ganze Kataloge, das war ein schön verdientes Geld. Da war ich dann in Hamburg und dann sind wir halt gesessen und jede hat irgendein Kleid fotografiert, da war einfach, da ist man halt gestanden wie ein Kaffeehäferl, einmal Hand da eingestützt und da hat man noch nicht so viel machen müssen, während wenn man wirklich mit tollen Fotografen gearbeitet hat und das habe ich auch dann letzten Endes und das hat schon riesen Spaß gemacht, weil das war ja unglaublich kreativ. Da hat man dann schon wirklich wilde Sachen gemacht. Da hat man, ich meine, ich erinnere mich, ich bin in St. Moritz auf dem Gletscher gestanden, auf einer Decke für Fürstenberg Nordhemden. Oder wir haben silberne Tage gehabt, wo man ganz silber angemalt wurde. Oder wir haben mit Raubtieren fotografiert. Also das war schon eine wilde Zeit. Aber es war toll, weil es war kreativ, sehr kreativ. Für mich war das ein Mittel zum Zweck und ich habe das ja gern gemacht, weil es war spannend. Ich konnte mich verkleiden, ich konnte auch bei Werbespots, man konnte spielen.
Ihre Karriere als Model führt Chris Lohner auch nach Paris. Es ist das Jahr 1968. Studentenproteste erschüttern die Stadt und richten sich gegen Autoritäten und das Establishment. Chris Lohner ist mittendrin.
Dann kam ich auch natürlich in der Folge nach Paris. Und ich bin ja eine 68erin. Und dieses 68er Jahr war ein entscheidendes Jahr, das lang nachgewirkt hat. Denn es ging darum, die Autoritäten in den Universitäten, diese Herrschaft der Professoren zu brechen. Man hat sich das nicht mehr gefallen lassen. Und die ersten, die auf die Straße gegangen waren, sind in Paris, das waren die Studenten. Und dem haben sich aber dann auch die Arbeiter und auch die Bauern angeschlossen. Weil es war ein Aufstand gegen das Establishment, gegen die Unterdrückung. Und natürlich in Frankreich hat man das besonders gut können, weil das hat man ja gelernt, wie das geht, auf die Straße zu gehen und zu demonstrieren. Ich glaube, in Österreich ist, glaube ich, irgendwo einer gesessen mit einer Mao-Bibel in einem Eck oder so irgendwie oder hat halt kleine Demonstrationen gemacht. Aber das war ein Aufstand, ein Riesenaufstand. Da wurden die Pflastersteine rausgerissen in Paris, da wurden die Autos angezündet. Da konnte ich manchmal nicht zu meiner Wohnung, weil gerade beim Danferro-Show wieder mal irgendwas gebrannt hat. Und man hat ein bisschen aufgepasst, dass man nicht von der Polizei eine drüber gebraten kriegt, weil ich habe ja mit meinem Gesicht gearbeitet. Und haben mir gedacht, naja, also da gehe ich jetzt ein bisschen aus dem Weg, aber ich bin auch mitgerannt. Ich war ja voll mit, ich war ja dafür. Ich habe mich ja schon als Kind aufgelehnt gegen Autoritäten. Dieses Aufmüpfige und sich nichts gefallen lassen ist mir aus der Zeit geblieben, nur aus der Kindheit, aber dann hat das natürlich 68erin, wie ich bin, verstärkt. Denn viele 68er sind ja ins Establishment gerutscht und sind jetzt saturiert und sitzen jetzt in den Supermanager-Jobs und haben vergessen, dass sie mal 68er waren. Ich habe das nicht vergessen. Ich bin dann von Paris auch mit meinem Auto geflüchtet damals. Es gab, war ja alles zu. Es gab kein Benzin, gar nichts. Wir haben dann von den anderen Autos meiner Freunde das Benzin rausgeholt mit dem Schlauch, in mein Auto gefüllt und wir sind dann zu sechst in einem kleinen Auto Richtung Zürich gerollt. Da hatte ich schon eine kleine Wohnung in Zürich und einen Kater haben wir auch noch mitgehabt. Und immer wenn wir dann bergab gefahren sind, habe ich den Motor abgestellt und sind wir im Leerlauf gerollt, damit man Benzin spart. Also das war sehr abenteuerlich, muss ich sagen. Wir haben uns alle gut vertragen, die Models. Es waren ja nicht so viele. Es gab ja nicht so viele. Wir haben uns, was ich, getroffen auf den Bahamas für Sommersachen. Wir haben ja immer vorher fotografiert, nicht? Wir haben im Winter die Badeanzüge fotografiert. Und da haben wir uns gefreut, da habe ich gewusst, die kommt aus New York, die eine kommt aus Kanada und die eine kommt von dort. Und wir haben uns alle schon gefreut, dass wir uns wieder treffen. Und wir waren ja, wenn ich dran denke, wenn wir am Abend gesessen sind, hat sich keiner zu uns hergetraut. Wir haben miteinander getanzt, weil kein einziger Mann sich hergetraut hat. Weil wir waren wie ein Wesen aus einer anderen Welt. Aber wir haben uns gut vertragen und wir haben uns auch ausgetauscht, wenn man entdeckt hat, irgendeine tolle Schminke oder irgendwas. Das mit dem Jet-Set war, es war vielleicht so, dass wenn man in Mailand angekommen ist, sind schon die Playboys da gestanden. Nur, man kann nicht am nächsten Tag im Studio stehen, frisch, lustig, fröhlich, wenn man die ganze Nacht durchgesoffen hat, ne? Oder die ganze Nacht durchgefeiert. Man war schon anders diszipliniert. Also ich halt. Wir haben auch unsere Sachen gemacht, nur wir haben es auch wirklich krachen lassen und wir haben auch nichts auslassen. Aber man hat sich diszipliniert, weil ich gewusst habe, ich kriege so und so viel Geld dafür, dass ich morgen eine Leistung erbringe. Und es ist eine Leistung und es ist ein sehr anstrengender Beruf, weil es ein körperlicher Beruf ist. Und auch wir haben ja damals auch keine Koffer gehabt mit Rollen. Nix. Wir haben ja nur geschleppt. Ich habe ja geschleppt in Paris in diesen schmalen Aufzügen. Ist ja kein Koffer reingegangen. Ich habe bis in den 7. Stock geschleppt. Da 20 Kilo, da 15 Kilo, die ganzen Accessoires, die Taschen. Das war ja alles schwer. Ich glaube auch, dass ich da mir diese kleine Arthrose angelacht habe, damals schon. Wobei ich sicher, das ist auch noch ein Relikt nach meiner Geburt, ich war rachitisch und ich war, habe Lungenspitzenkatarrh gehabt. Und das sind ja die Dinge, dieses Manko, das man hat als Baby. Man kommt ja auf die Welt mit den Mankos, dass man schon im Mutterleib mitkriegt. Weil wenn die Mutter nicht was zu essen hat und soweit ich weiß, Zähne und Knochen entscheiden sich auch im Mutterleib, da kriegt man dann halt was mit und das kriegt man dann im Alter nur mal stärker serviert, je nachdem, wie man gelebt hat. Natürlich wurde auch gesoffen, gar keine Frage. Und geraucht hat man auch und nicht nur die gute alte Zigarette. Also man hat schon alles ausprobiert. Aber wie ich aufgehört habe als Model, ist das mit den Drogen losgegangen. Das war bei mir noch nicht. Wir haben halt gekrascht, oh mein Gott. Aber damals ging es mit den Drogen los. Und da sind manche Mädchen gestorben, die einfach zu viel erwischt haben, die auch Kokain geschnupft haben und so weiter. Also LSD ist damals hat begonnen. Das ist an mir vorbeigegangen, weil da habe ich gerade aufgehört. Also ich hatte insgesamt 3 Wohnungen. Und habe dann mit 29 gesagt, ich stehe nicht mehr vor der Kamera, ich löse das auf alles und gehe zurück nach Wien. Und dann werden die Theaterdirektoren alle schon stehen, wenn ich die Grenze überschreite und sagen, endlich ist sie da, endlich können wir sie für die Bühne holen. Es ist niemand gestanden, interessanterweise. Und ich habe mir dann gedacht, okay, das Geld, das ich verdient habe, möchte ich jetzt nicht verbrauchen für mein Leben. Ich suche mir halt irgendeinen Job, bis ich irgendwo ein Engagement kriege. Und dann habe ich eben gehört, dass sie beim Fernsehen Sprecherinnen suchen. Und ich habe nicht einmal gewusst, was das ist. Ich bin nie ferngeschaut. Und dann habe ich mir gedacht, naja, ich rufe dort einmal an und gehe halt einmal hin. Also ich hatte meinen ersten Freund mit 19 und das war ein Österreicher. Und das war eine 7-jährige Beziehung. Insofern, dass man ja nichts durfte. Man durfte ja nicht Urlaub fahren gemeinsam, man durfte nicht übernachten. Und ich habe dann auch mal kurz geheiratet. Aber das war auch nicht meins. Und wir sind dann auch ganz friedlich auseinander. Wir haben einen Anwalt gehabt und haben gemeinsam eine Scheidung durchgezogen, die auch friedlich war. Und man hat Beziehungen, man hat One-Night-Stands gehabt. Und es war auch die Zeit, wo ich das erste Mal von AIDS erfahren hatte, wo man in Österreich noch gar nichts gewusst hat davon. Das hieß auch noch Immunerkrankung, irgendeine komische Ansteckung. Und also da hat das alles begonnen. Eigentlich. Aber sonst war man halt wild unterwegs. Ja, ja klar. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin deshalb auch so eine zufriedene Alte, weil ich nichts anbrennen habe lassen, wobei ich jetzt nicht ins Detail gehen möchte, und weil ich alles gemacht habe, was zu machen war. Und wenn ich heute die Jungen sehe, wie sie irgendwas aufführen, denke ich mir, ja, das habe ich auch alles gemacht und noch viel mehr, weil ich habe nicht dauernd auf ein Handy geglotzt und nicht dauernd auf einen Computer. Ich habe mit Menschen geredet, wir sind gesessen, wir haben diskutiert, wir haben gesoffen, wir haben lustige Zeiten erlebt. Die Familie kann man sich nicht aussuchen, da muss man nicht immer in den Goldtropf gegriffen haben. Aber ich habe Freunde und ich glaube, dass man, wenn man Glück hat, hat man 5 sehr gute Freunde Viel mehr hat man nicht. Ich sehe das immer wie eine Zwiebel. Der harte Kern in der Mitte, das sind die Freunde, die fünf. Und dann gibt es die Schalen rundherum bis zu den Bekannten. Und ich halte Freundschaften für das Netz im Leben. Männer kommen und gehen. Und die Freunde sind die, die einem bleiben. Die wirklich guten Freunde, wo ich in der Nacht aufkreuzen kann und sagen, kann ich bitte da bleiben, es ist gerade was Schreckliches passiert und so weiter. Und ich finde, Freundschaften muss man pflegen. Das ist eine Arbeit, aber eine schöne Arbeit. Und das tue ich auch.
Eine Frage hätten wir doch noch. Was bereuen Sie?
Ich bereue, dass ich nicht alle Sprachen der Welt kann, weil es wäre wunderbar, in ein fremdes Land zu kommen und sofort mit den Menschen reden zu können, weil da gehen andere Türen auf. Das wäre der Wunsch, den ich überhaupt hätte ans Universum, dass ich, wenn ich in ein Land komme, sofort die Sprache kann. Das, was ich erlebt habe und die Erfahrungen, die ich gemacht habe, das sind solche Geschenke vom Universum, das ist so wertvoll. Das möchte ich nicht missen. Andererseits bin ich auch nicht der Mensch, den man fragen kann, würdest du alles das noch einmal genauso machen, würde ich sagen, nein. Ich würde nicht alles so genauso machen. Mit dem Wissen, das ich jetzt habe, würde ich doch vieles nicht genauso machen. Andererseits finde ich, dass man ja aus den Fehlern lernt und nicht aus dem Erfolg.
Das war die zweite von vier Folgen mit Chris Lohner. In der nächsten Folge spricht sie über ihre Karriere beim Fernsehen. Sie erzählt von ihrer großen Liebe, dem jamaikanischen Tennisprofi und Musiker Lance Lumsden und dem offenen Rassismus, der ihnen entgegenschlug. Wenn dir der Podcast gefällt, abonniere Lebende Legenden überall, wo es Podcasts gibt oder empfehle ihn weiter. Auf Instagram unter lebendelegenden-podcast findest du jede Woche weitere Infos zur jeweiligen Legende, Fotos aus ihrem Leben und ihre Empfehlungen. Lebende Legenden. Hören, was bleibt. Eine Produktion von Storytime Media. Konzept, Redaktion und Produktion Mesi Tötschinger und Eva Weißenberger. Aufnahme und Schnitt Soundpfeiler. Mitarbeit Lisa Sanz und Peter Zirps. Sounddesign Patrick Pulsinger. Art Direktion Christian Sulzenbacher. Gefördert von der Wirtschaftsagentur Wien, einem Fonds der Stadt Wien und dem Media Innovation Lab der WZ GmbH bei redaktioneller Unabhängigkeit.